Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Börsengänge sind hierzulande eine Rarität geworden. Bereits seit Jahren kann man die Zahl der IPOs an einer Hand abzählen. Umso erfreulicher ist es, wenn sich ein Unternehmen dann doch aufs Börsenparkett wagt. In 2025 ist das Technologieunternehmen Pfisterer an der Börse gestartet, welches Lösungen für Stromnetze entwickelt, produziert und vertreibt. Wie sieht die Wettbewerbssituation aus und wie lief vor allem das erste Halbjahr? Diesen Fragen möchte ich heute im Interview mit Herrn Linden, er ist Mitglied des Vorstandes und Vorstandssprecher bei Pfisterer, auf den Grund gehen. Hallo Herr Linden, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
Hallo, guten Morgen, ich freue mich auch.
Herr Linden, wir starten unseren Podcast gerne, ich nenne es mal, mit einer Kurz- und Knapp-Vorstellung. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal Ihr Geschäftsmodell erklären?
Ja, also die Firma Pfisterer, das ist ja heute Gegenstand unseres Austauschs, ist eine Gesellschaft, die vor 104 Jahren gegründet wurde. Und seit Mai diesen Jahres, Sie erwähnten das, auch an der Börse notiert ist. Pfisterer entwickelt, produziert, verkauft Komponenten, die bei der elektrischen Stromübertragung zum Einsatz kommen. Sie können sich das so vorstellen, immer dann, wenn Strom übertragen wird, findet das mittels Kabeln oder mit Leitern statt. Es gibt sehr unterschiedliche Größen dieser Kabel und dieser Leiter. Aber was alle diese Dinge gleich haben oder was immer der Fall ist, jedes Kabel und jeder Leiter hat eine endliche Länge. Das bedeutet, er muss irgendwo angeschlossen werden. Und diese Anschlüsse, egal ob sie jetzt in einer leitenden Art und Weise oder in einer isolierenden Art und Weise ausgeführt werden, diese Anschlüsse, diese Verbinder, diese Isolatoren, das sind die Produkte, die Pfisterer produziert, entwickelt, verkauft und auch installiert. Und das Ganze weltweit.
Aus welchen Bereichen kommen denn Ihre Kunden? Also muss man sich das aus dem öffentlichen Sektor vorstellen? Und wenn ja, wie muss man sich insgesamt die Auftragsvergabe vorstellen?
Die Kundengruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, setzen sich aus Verteilnetz- oder auch Übertragungsnetzbetreibern zusammen. Mhm. Das ist jetzt je nach Land und Region, ist das öffentlich oder privat oder halbstaatlich. Das hängt jetzt davon ab, wo man sich gerade bewegt. Und wir sind als Pfisterer ja weltweit aktiv. Mhm. Es sind aber auch projektausführende Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, also Kontraktoren. Es sind Kabelhersteller, die ja, wie eingangs erwähnt, eben Verbindungslösungen benötigen. Oder auch Apparatehersteller, ja? Also Unternehmen, die Transformatoren, Schaltanlagen oder andere Dinge herstellen. Auch die müssen jeweils angeschlossen werden und auch dafür sind dann die Verbindungslösungen von Pfisterer sehr gefragt.
Wie muss man sich die Wettbewerbssituation im Markt vorstellen?
Naja, jeder wäre ja gern der Einzige, aber tatsächlich in der Realität ist das sehr selten der Fall. Und so ist es natürlich auch bei Pfisterer. Ja? Wir sind jetzt nicht die einzige Firma auf der Welt, die Verbinder dieser Art anbieten kann. Aber es gibt spezifische Anwendungen, insbesondere auch, je höher die Spannungsebenen dann in der Anwendung sind, je geringer ist die Wettbewerbssituation, je mehr sticht die jetzt in über 100 Jahren erworbene Reputation, aber auch die technische Kompetenz, sticht die hervor und je stärker ist unsere Position dann. Pfisterer ist kein Anbieter von Produkten, die Sie jetzt im privaten Umfeld einsetzen würden, ja, um Ihr Handy aufzuladen, meinetwegen. Ein Schokostecker, den Sie in Ihre Steckdose in der Wohnzimmerwand stecken, das ist kein Produkt von Pfisterer. Sie müssen sich das eher vorstellen, beginnend mit Verbindungslösungen, die Ihr Haus an die Leitung, die in der Straße verlegt ist, anschließen, also der sogenannte Hausanschluss, bis hin zu Verbindungslösungen, die Sie dann in Atomkraftwerken oder in Windkraftanlagen oder in PV-Anlagen oder ähnlichen Erzeugungssituationen finden, ja. Und die Produkte können dann durchaus auch groß werden. Ja? Also ich möchte jetzt nicht mein Gewicht von heute früh auf der Waage öffentlich machen, aber wir haben durchaus eine Reihe Produkte im Programm, die sind deutlich schwerer als ich.
Sie sagten bereits, dass Sie weltweit tätig sind. Gibt es denn für Sie noch Märkte oder Regionen, die interessant wären, wo Sie vielleicht noch nicht ich sage jetzt mal, entweder gar nicht vertreten sind oder gerade erst in den Markt eingetreten sind? Also gibt es da Regionen, die für Sie noch von besonderem Interesse sind?
Fistula ist heute mit 17 Gesellschaften in der Welt vertreten und wir arbeiten mit einem auch breiten Netzwerk an Distributoren und technischen Repräsentanten zusammen, sodass wir in über 90 Ländern direkt aktiv sind.
Mhm.
Es ist jetzt in dem Kontext der Breite unserer Aufstellung im Markt und auch der 104 Jahre Vergangenheit, ist es nicht so, dass es wesentliche Märkte gibt, die uns bislang jetzt im geografisch-regionalen Sinne, die uns da bislang nicht zugänglich waren. Ja, das würde ich so nicht sehen. Aber Sie fragen richtig dahingehend, dass es Regionen auf der Welt gibt, die sich jetzt noch stärker entwickeln als andere. Es ist generell so, dass der Markt für elektrische Verbindungstechnik sich weltweit positiv entwickelt. Wir gehen von einem weltweiten Wachstum von über 11% pro Jahr aus in den nächsten 5 Jahren, jeweils über 11%. Aber in diesen weltweiten Wachstumsraten gibt es jetzt einzelne Länder und Regionen, die da nochmal stärker hervorstechen. Und da ist jetzt aktuell ganz oben der saudi-arabische Markt oder die arabische Halbinsel, kann man generell sagen. Ja, also die Emirate und auch Saudi-Arabien sind ein echter Boommarkt in den letzten 12 Monaten gewesen. Und wir gehen auch davon aus, auch in den nächsten Jahren. Aber auch Europa entwickelt sich hervorragend. Deutschland baut ja große Transportnetze. Auch medial ja aktuell ein sehr interessantes Thema offensichtlich. Wird viel darüber diskutiert, ob vielleicht diese Transportnetze besser unterirdisch oder besser überirdisch ausgebaut werden sollen. Fistula hat da auch weltweit eine relativ einzigartige Position, weil wir die Verbindungslösungen anbieten, die sowohl überirdisch als auch unterirdisch eingesetzt werden können. Das heißt, für uns ist diese Diskussion interessant, aber nicht wirklich ausschlaggebend. Denn wir können das eine wie das andere anbieten. Und das hat eine gewisse Alleinstellung.
Wenn ich jetzt sage Anwendungsbereich, also Sie hatten ja jetzt gerade zum Beispiel gesagt, Sie können überirdisch wie unterirdisch. Was hätte denn für Sie in Zukunft das größte Wachstumspotenzial?
Das können wir am Ende nicht unsererseits determinieren, sondern das wird ja seitens der Kunden festgelegt. Wir glauben, dass es im Moment einen gewissen Trend dazu gibt, wieder stärker in die Freileitung, also überirdische Transportnetze zu gehen. Das ist auch der öffentlichen Diskussion geschuldet, Transportnetzkosten und Umlagen derer. Das könnte also sein, dass sich das in die Richtung entwickelt. Es ist aber für uns nicht ausschlaggebend, denn wir haben ja die einen wie die anderen Produkte. Und wir sehen das auch als einen Vorteil von uns, unserem Produktangebot an, dass wir da vorurteilsfrei mit unseren Kunden darüber debattieren können, was im Angebot ist. Und uns muss da nicht unterstellt werden, dass wir jetzt eine gewisse Präferenz in eine Richtung hätten.
Jetzt hatten Sie schon Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen angesprochen. Wie wichtig sind denn für Ihr Unternehmen beispielsweise auch Übernahmen?
Gut, also der Markt wächst generell mit diesen genannten über 11% pro Jahr. Und wir stehen vor der Aufgabe, dieses Wachstum dann auch zu realisieren, umzusetzen. Ja? Und die Umsetzung dieses Wachstums, das ist schon anspruchsvoll. Wir investieren also aktuell sehr stark in eigene Kapazitätserweiterungen. Und ich würde jetzt für die Zukunft nicht ausschließen wollen, dass es da vielleicht auch mal irgendwann weitere Überlegungen geben könnte, wie man auch Kapazitäten noch zusätzlich auch anorganisch erweitern könnte. Viele unserer Wettbewerber machen das. Aber ich rede jetzt ein bisschen über die Zukunft. Aktuell ist es schon so, dass wir über eigene Investitionen diese Kapazitäten erweitern wollen. Was wir bei Pfisterer schon auch immer wieder mit Interesse betrachten, sind mögliche Kandidaten zur Erweiterung unserer technologischen Basis.
Mhm.
Das haben wir auch jetzt im Frühjahr in einem Projekt in England umgesetzt. Wir haben im April eine Gesellschaft erworben, die eine kleine Lücke im Programm geschlossen hat für Verbindungslösungen, die unter Wasser zum Einsatz kommen. Ja, wir haben also jetzt, ich erwähnte ja vorher, neben den Lösungen, die in der Luft, Freileitungen so genannt, oder auch Lösungen, die als Erdleitung, also vergraben werden, haben wir als letztes Element jetzt auch die Verbindungslösungen unter Wasser noch ergänzt. Und diese technologische Ergänzung, glauben wir, die steht uns gut und die stärkt weiter auch diese Unabhängigkeit in der Lösungsfindung, die ich eingangs kurz erwähnte.
Ich hatte gelesen, dass Sie zuletzt auch eine Baugenehmigung für ein Hochspannungslabor erhalten haben. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, da werden ganz hochspannende Sachen gemacht in so einem Hochspannungslabor. Wir testen alle unsere Produkte, die sich im Hochspannungsumfeld bewegen, also Produkte, die über 53.000 Volt an Spannung bedienen, die testen wir bei uns im Labor auf ihre Funktionsfähigkeit zu 100%. Diese Produkte sind ja erfolgskritisch in den Netzen. Die gibt es also keine Chance, auf Fehler zu reagieren, sondern das muss funktionieren. Deshalb werden diese Produkte getestet. Und auch sicherheitstechnische Aspekte im Übrigen. Und so wie wir wachsen, unsere Produktionsmengen wachsen, so müssen auch unsere Labore wachsen. Und mit Laboren bezeichnen wir jetzt die Einrichtungen, in denen wir diese qualitätssichernden Prüfungen produktionsbegleitend vornehmen, in denen wir dann gleichzeitig aber auch Produktentwicklungen testen, bevor sie in den Markt eingeführt werden. Also Neuproduktentwicklungen meine ich jetzt. Und das konkrete Hochspannungslabor, das Sie ansprechen, das hat jetzt zum Ziel, uns mit dieser mit dieser Entwicklungs- und auch produktionsbegleitenden Testeinrichtung auszustatten, die zum Einsatz kommt, wenn Pfisterer seine HVDC-Produkte in den Markt einführen wird. HVDC steht jetzt für Hochspannungs- und Gleichstromübertragung, High Voltage Direct Current. Und ja, das ist ein Trend, den wir im Markt sehen. Der wird induziert durch größere Transportstrecken für die Übertragung von elektrischem Strom, durch die, den Trend hin zu erneuerbaren Energien. In Deutschland wären das zum Beispiel Windparks, die in der Nord- oder in der Ostsee aufgebaut werden. Der Strom wird aber auch stark benötigt im Süden Deutschlands. Jetzt muss also dieser Strom von der Nord- oder Ostsee in den Süden Deutschlands transportiert werden. Und das ist dann eine technische Anwendung, wo Transportstrecken von 1000 Kilometern beispielsweise zu überbrücken sind. Die gab es in der Vergangenheit nicht, diese Anforderungen. Und aufgrund dieser größeren Strecken und der benötigten Leistungen, die zu übertragen sind, bietet sich die Hochspannungsgleichstromübertragungstechnik als verlustfreiere Übertragungstechnologie an. Ja, und das machen wir dann jetzt in sehr naher Zukunft mit den von uns entwickelten Produkten. Und wie gesagt, dafür wird dieses Labor jetzt gebaut. Das ist ein großes Projekt. So ein Labor ist ein Gebäude, das 32 Meter hoch ist. Die lokale Zeitung hier in Stuttgart hat geschrieben, es wäre fast so hoch wie der Kirchturm. Wir werden sehr hart mit unseren Ingenieuren daran arbeiten, dass bei uns getestet und nicht gebetet wird im Labor. Und dann werden wir eben das Labor Ende 26, Anfang 27 in Betrieb nehmen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ein weiteres, ich nenne es mal Trendthema der vergangenen Monate und Jahre, ist ja auch künstliche Intelligenz. Wie wichtig ist für Sie dieser Bereich oder nutzen Sie zum Beispiel künstliche Intelligenz schon?
Ja, die künstliche Intelligenz hat für uns jetzt mehrere Facetten. Es ist einmal so, dass durch den Aufbau von sehr großen Datacenters, in denen eben künstliche Intelligenzanwendungen dann laufen, dass dadurch ein enormer Push in den Strombedarf kommt. Und wenn die Strommenge wächst, muss mehr produziert werden, mehr übertragen werden, müssen Kabel und Leiter wieder verbunden werden und dann kommen Produkte von Pfisterer wieder zum Einsatz. Also künstliche Intelligenz ist in dem Sinne jetzt ein Trend im Markt, der die Nachfrage nach unseren Produkten enorm erhöht. Das ist mal ein Aspekt, der für uns da eine Rolle spielt. Sie müssen sich vergegenwärtigen, es war in der Vergangenheit Rechenzentren war von 50 Megawatt Anschlussleistung die Rede, dann wurde von 500 Megawatt, also 0,5 Gigawatt gesprochen. Mittlerweile gibt es Menschen, die sprechen von über 5 Gigawatt. Das sind das Äquivalent von über 3 Kernkraftwerken, die an Strombedarf in einem Rechenzentrum abgefragt werden. Ja? Also da geht es schon um enorme Leistungen. Und wie gesagt, die müssen angeschlossen werden und das ist dann ein durchaus von uns auch gern gesehener Rückenwind in der Nachfrage nach den Produkten, die Pfisterer anbietet. Das ist auf der Marktseite. Aber jetzt für uns selber, wenn ich darauf kurz noch eingehen darf, als zweiten Aspekt, glaube ich, Ihrer Frage, ist die künstliche Intelligenz ist ja schon auch eigentlich die Büroautomatisierung, wenn ich das mal vereinfacht formulieren darf, ja. Wir haben ja viele Jahrzehnte gesehen, dass im Gegenständlichen automatisiert wird durch automatisierte Produktionsanlagen oder auch Robotik oder autonome Vehicles, AMR-Vehicles in der Produktionsumgebung, die von Geisterhand gesteuert logistische Abwicklungen im Produktionsumfeld ermöglichen. Und die künstliche Intelligenz ist jetzt vereinfacht formuliert in meinen oder unseren Augen eben ein Werkzeug, das uns hilft, im Büroumfeld zu automatisieren. Und da gibt es heute schon bei Pfister eine ganze Reihe Anwendungen, ja, ob das jetzt die automatische Erfassung von Rechnungen und die Zuordnung von Rechnungen zu den entsprechenden Kontierungsbelegen sind, oder ob das auch die Selektion von Informationen aus den sogenannten Data Lakes automatisiert bedeutet. Da gibt es heute schon bei Pfistra einige Anwendungen und natürlich sind wir da sehr interessiert, das auch weiterzuentwickeln, weil Pfistra ja aufgrund der sehr positiven Marktumgebung einerseits und auch aufgrund unserer, wie wir glauben, doch sehr guten technologischen Positionierung, weil wir ja einiges auch an Wachstum planen. Ja? Und dieses Wachstum, das vor uns liegt, das würden wir ja gerne auch mit unterproportionalem Personalaufbau bewerkstelligen. Und das sind dann Automatisierungslösungen, sei es in der Produktion gegenständlich oder auch, sei es jetzt im indirekten Bereich, also eher im Büroumfeld, sind natürlich diese Automatisierungen. Und im Büroumfeld ist es dann für mich die künstliche Intelligenz. Ist das natürlich sehr interessant.
Also im Grunde eine Win-Win-Situation.
Ja, und man kann sich den Dingen ja eh nicht verschließen, ja? Also setzen wir uns doch besser an die Spitze.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, Ihr Unternehmen ist in diesem Jahr an der Börse gestartet. Einmal die Frage, wie zufrieden sind Sie mit dem Börsengang?
Wir sind wirklich sehr zufrieden. Wir haben uns gut vorbereitet auf diesen Börsengang. Unser Going Public war ja im Mai. Im April, wenn wir uns zurückerinnern, gab es ja den berühmten Auftritt des amerikanischen Präsidenten im Rosengarten, als die Zölle vorgestellt wurden oder öffentlich gemacht wurde, was ja vorher diskutiert war. Da haben wir uns natürlich gefragt, ob dieser Zeitpunkt jetzt der richtige ist, ja, ob wir heute sagen könnten, wir sind sehr zufrieden mit dem Börsengang. Im Nachhinein sind wir aber sehr glücklich mit unserer damals getroffenen Entscheidung, nicht vom ursprünglichen Zeitplan, das war nämlich dieser Mai-Termin, davon abzuweichen, sondern einfach dran zu bleiben, weil unsere Erfahrung jetzt bei Pfisterer zum Thema Börsengang, dass es für uns nicht so ausschlaggebend war, wie es manchmal auch so anklingt, ja, dass die Umgebung muss richtig sein und der Trend muss passen. Das wurde ja im April in Frage gestellt, ob das im Mai so stimmen könnte. Mhm. Unsere Wahrnehmung ist, dass das natürlich, ich will nicht sagen, dass es unwichtig ist, das ist natürlich sehr wichtig, aber wir glauben, dass für uns jetzt mehr im Vordergrund stand, dass wir tatsächlich unsere Story gut aufbereitet haben und dass wir auch wirklich ein auf Wachstum orientiertes Unternehmen sind. Und das haben wir, glaube ich, ordentlich dargestellt und das ist dann auch entsprechend quotiert worden. Ich will damit sagen, für uns war, glaube ich, die Entscheidung richtig, uns nicht zu sehr von den äußeren Bedingungen beeindrucken zu lassen, sondern als gutes Unternehmen mit einem guten Track Record, mit einer guten Perspektive nach vorne, das dann auch selbstbewusst zu vertreten.
Und ich sag mal, die Entwicklung bisher kann sich ja auch durchaus sehen lassen. Stand denn eine Verschiebung des IPOs zur Debatte? Wenn ich fragen darf.
Wir haben natürlich darüber gesprochen. Es wurde nicht wirklich ernst in dem Sinne, okay, wir wollen jetzt verschieben und sind dann wieder von der Verschiebung, haben die Verschiebung wieder verschoben. So weit ging es jetzt nicht, aber natürlich haben wir, als Anfang April viele Menschen uns empfohlen haben, überlegt doch mal, ist das jetzt wirklich gut und das Umfeld und der Volatilitätsindex und so weiter und so fort, ist doch auch richtig, sich dann selbst zu hinterfragen. Ja? Und insoweit haben wir das natürlich getan. Wir haben darüber gesprochen im Vorstand, natürlich auch mit unserem Aufsichtsrat und mit unserem Aktionären haben wir uns ausgetauscht und wir sind aber dann zum Ergebnis gekommen, dass wir glauben, dass wir ein gutes Angebot an den Markt geben können und jetzt, so wie sich auch der Aktienkurs zuletzt entwickelt hat, seit dem Börsengang, glaube ich, kann man das auch zum jetzigen Zeitpunkt als absolut bestätigt ansehen.
Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal einen kleinen Überblick geben, wie so das erste Halbjahr lief? So ein paar Eckdaten.
Ja, wir haben unsere Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht, Ende August. Und wir sind auch mit der Entwicklung, der Geschäftsentwicklung, überaus zufrieden. Wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Auftragseingänge entwickelt haben jetzt im Vergleich, dann können wir konstatieren, dass wir als Qistra es geschafft haben, im ersten Halbjahr jetzt im Vergleich zum ersten Halbjahr des vergangenen Jahres unseren Auftragseingang um knapp 45% zu steigern. Und die Auftragseingänge von heute stehen ja für die Umsätze von morgen. Ich will damit jetzt nicht morgen wortwörtlich beschreiben. Natürlich brauchen Aufträge, brauchen wieder eine gewisse Vorlaufzeit. Die müssen bearbeitet werden, produziert werden, ausgeliefert werden. Aber steigende Auftragseingänge sind im Produktgeschäft, in dem wir als Pfisterer unterwegs sind, sind die ein sehr guter Indikator für die Umsatzentwicklung der Zukunft. Ja, und diese Auftragseingangsentwicklung ist eben der Beleg dafür, dass wir von steigenden Umsätzen in den nächsten Perioden ausgehen. Auch der Auftragsbestand ist angestiegen um 57% wieder im Vergleich zum Vorjahr. Und auch das ist ein deutlicher Indikator, dass wir im wachsenden Unternehmen Pfisterer auch zunehmende Umsätze erwarten dürfen. Wir haben aufgrund des Börsengangs 95 Millionen Euro an Geldmitteln in die Kassen, eben im Zuge der Kapitalerhöhung und der Veräußerung der entsprechenden Anteile an den Markt, haben wir 95 Millionen Euro bei Pfisterer in den Kassen aufnehmen können. Und das hat dazu geführt, dass wir im Sinne des Net Financial Debts schuldenfrei sind, was uns natürlich jetzt wieder auch hervorragend dann unterstützt in unserem Bemühen, eben die Kapazitäten zu erweitern. Ja, wir investieren also in das vorhin genannte Labor. Wir erweitern Produktionsfacilities, ob das unsere Firma in den Vereinigten Staaten betrifft, was jetzt auch mit dem Zollthema uns natürlich noch zusätzlich dann auch unterstützt, dass wir in den Vereinigten Staaten produzieren und diese Produktion schon seit geraumer Zeit auch stark ausweiten. Aber wir erweitern auch die Produktion in Deutschland und in unserem größten Werk in Tschechien. Wir erweitern unsere Bürogebäude. Ich sprach vorhin von der Automatisierung im Büroumfeld. Aber nichtsdestotrotz sind wir als wachsende Firma natürlich auch im Begriff, unsere Truppen zu verstärken. Auch gerade sehr stark im technologischen Bereich, also im Bereich R&D. Sind wir sehr aktiv und dafür wollen wir attraktive Arbeitsplätze anbieten und dazu zählen dann auch diese Investitionen im Büroumfeld.
Wie sehen Ihre Ziele für 2025 aus?
Ja, am besten gut, ne?
Können Sie da konkrete Zahlen sagen?
Ja, wir haben tatsächlich nicht ganz exakte Zielgrößen als Prognose abgegeben. Wir haben davon gesprochen, dass wir als Firma einen Kurs im Sinne eines starken Wachstums avisieren und das können wir absolut bekräftigen. Ja? Das starke Wachstum wurde von uns quantifiziert als ein Wachstum bis zu 12% Umsatzwachstum. Wir haben, wie gesagt, auf Basis dieser Auftragseingänge und auch unserer Auftragsbestände, auch der Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr, haben wir jeden Grund anzunehmen, dass wir am oberen Ende dieser Prognose uns auch bewegen werden. Und ja, das möchte ich jetzt mal so stehen lassen. Wenn sich das weiter konkretisiert und noch weiter verbessert, würden wir das zum gegebenen Zeitpunkt natürlich dann auch kommunizieren.
Dann werden wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Was natürlich unsere Hörerinnen und Hörer besonders interessiert, wie sieht Ihre Dividendenpolitik aus?
Wir haben im Rahmen des Börsengangs kommuniziert und das auch dann bereits für das Geschäftsjahr 24 vor dem Börsengang entsprechend auch umgesetzt, dass wir 30% von unserem Nettogewinn, dass wir den als Dividende an die Aktionäre ausschütten.
Was ja für einen Börsenaspiranten eigentlich auch schon recht selten ist.
Ja gut, finde ich auch, insbesondere jetzt im Kontext dessen, dass wir ja gleichzeitig sehr stark investieren. Es ist ja häufig so, dass Dividende und Investitionen in Wachstum, dass das eben gegenläufige Dinge sind. Also man entscheidet sich für das eine oder für das andere. Wir haben bei Pfisterer die glückliche Lage oder vielleicht ist es auch ein bisschen Glück, aber am Ende auch Ergebnis von harter Arbeit, dass wir in der Lage sind, unsere Kapazitäten in den nächsten Jahren zu verdoppeln und gleichzeitig dennoch Dividenden auszuschütten. Das spricht für eine starke Finanzkraft des Unternehmens, möchte ich sagen.
Jetzt ist ein Blick in die Glaskugel immer ein bisschen schwierig, aber die Aussichten sind ja, Sie sind ja in einem Wachstumsmarkt tätig, sind ja doch vielversprechend. Wo sehen Sie Pfisterer in, ich sage jetzt mal, 3 bis 5 Jahren?
Unsere Guidance auf der 5-Jahres-Schiene jetzt, bis also jetzt bezogen dann auf das Jahr 2029, wäre auf der Stufe Umsatz im Konzern jetzt mit dem Marktwachstum von 11,6%, das wir unterstellen, wäre der Umsatz bei Pfisterer über 700 Millionen Euro, dann, wenn wir mit dem Markt wachsen. Wir haben in den vergangenen beiden Jahren unter Beweis gestellt, dass es gelingen kann, auch stärker als der Markt zu wachsen. Und sollte das auch in den kommenden Perioden gelingen, ich sprach ja vorhin von unserer Auftragseingangs- und Auftragsbuchentwicklung der jüngeren Vergangenheit, dann wäre das entsprechend noch mehr. Aber unsere Guidance, die wir gegeben haben, war dieses Marktwachstum und damit ein Bracket von 700 bis 720 Millionen Euro Umsatz. Auf der Stufe EBITDA als Profitabilität haben wir uns vorgenommen, im hohen und höchsten 10er-Prozent-Bereich zu liegen. Ja? Das ist jetzt eine schwierige Formulierung. Also 19,x%. Als EBITDA-Marge, das ist ja unsere explizit auch im Markt auch kundgetane und formulierte Ergebnisrichtung, in die wir uns bewegen wollen. Und wenn wir diese Größe nehmen und mal das erste Halbjahr 25 betrachten, dann lag das schon bei 18,5%. Als adjustierte EBITDA-Marge, adjustiert jetzt um IPO-bezogene Einmaleffekte. Wir wollen ja nicht jedes Jahr einen Börsengang machen. Deshalb glaube ich, ist an dieser Stelle diese Adjustierung auch sinnvoll und auch nachvollziehbar und gibt auch nochmal ein Bild über die Finanzkraft der Firma.
Und der Wachstumsmarkt ist ja da auch gerade mit den Themen KI. Vermutlich wird ja in den kommenden Monaten und Jahren noch der ein oder andere Auftrag bei Ihnen eingehen. Also deswegen, die Aussichten klingen ja auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ich darf mich dann an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Linden, bedanken für das interessante Gespräch und Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen.
Ja, vielen Dank auch meinerseits.
Vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren nochmal, wo es sich hin entwickelt hat.
Gerne.
Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr konntet einige vielleicht auch spannende neue Infos aus dem Interview mitnehmen. Schaltet unbedingt auch das nächste Mal wieder ein und schaut bis dahin auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.